Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute mit Susanne Hippauf. Herzlich willkommen.
Guten Tag, hallo.
Sie sind Gedächtniskünstlerin und können sich Unglaubliches merken, nämlich die Nachkommastellen der Zahl Pi, mehr als 11.000 davon. Also 3,14, das kriegen vielleicht die meisten noch hin. Aber wie geht's dann weiter, wenn Sie jetzt loslegen würden? So ein paar vielleicht mal
gerade? Also 3,14159265358979323238 und so weiter und so fort. Also ich könnte jetzt bis 11.000 weitermachen, aber...
Dann haben wir keine Sendezeit mehr. Wie sind Sie zu so einem abgefahrenen Hobby gekommen?
Ja, es war eigentlich eher zufällig. Ich habe vor 4 Jahren ein Buch über Gedächtnistechniken gelesen und habe dann schnell festgestellt, mit so gewissen Techniken kann ich mir viele oder sehr, sehr lange Zahlenreihen merken. Und dann habe ich halt gedacht, da muss ich was draus machen.
Und was haben Sie dann daraus gemacht?
Ja, also wie gesagt, ich hatte erstmal, war ich im Bewerbungsverfahren, also ich arbeite bei der Polizei.
Sie sind in Frankfurt im Polizeikommissariat, Oberkommissarin.
Genau, also ich arbeite im Polizeipräsidium Frankfurt und arbeite dort im Führungs- und Lagedienst. Also wir sind zuständig für die Leitstelle, da wo Notrufe ein- und ausgehen, und für den Führungs- und Lagedienst und für den Sonderlagenstab. Und ich hatte mich aber, das ist schon einige Jahre her, hatte ich mich für einen internen Test vorbereitet. Das ist ein Intelligenztest, da zählt auch Gedächtnisleistung dazu. Und da wollte ich halt gut abschneiden und habe mir dann ein Buch über Gedächtnistechniken gekauft. Und dann wurden bestimmte Techniken beschrieben und dann konnte ich, wie gesagt, mir lange Zahlenreihen merken. Und dann habe ich angefangen, habe mir gesagt, also irgendwie muss ich da was draus machen. Und dann hatte ich mich mal erkundigt, was es da so gibt, ob es da Wettbewerbe gibt, und bin dann auch darauf gestoßen, dass es in Finstal bei Karlsruhe die Süddeutschen Meisterschaften gibt. Und dann hatte ich dann ein halbes Jahr später mal teilgenommen.
Und ja. Sie haben bei der ersten Teilnahme gleich den Vizetitel geholt.
Genau, ja.
Also da müssen Sie ein ganz besonders großes Talent sein.
Ja, wobei, also ich sag mal, im Vergleich zu jetzt war meine Leistung noch nicht ganz so gut. Ja, also man wächst ja auch bei jedem Wettbewerb so ein bisschen und schaut sich Techniken von anderen Sportlern ab. Und aber auf jeden Fall hatte ich sehr gut abgeschnitten, auch ein bisschen Glück gehabt, weil es war nicht so große Konkurrenz damals da gewesen. Aber ja, ich war auf jeden Fall sehr zufrieden.
Wie lief das denn dann im Job, wo Sie sich beworben hatten, auf diese Stelle? Hat dann da auch der Gedächtnistest einen Ausschlag gegeben dann für eine weitere Stelle? Wie war das?
Also dieser Intelligenztest, das Ergebnis war sehr, sehr gut. Ja, also da habe ich sehr, sehr gut abgeschnitten insgesamt.
Haben Sie dann auch einen höheren IQ? Können Sie das sagen? Haben Sie den mal untersuchen lassen?
Also IQ-Test habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ja, ich hatte es mir mal überlegt, aber bis jetzt habe ich irgendwie noch irgendwie keinen Drang dazu gehabt, meinen IQ zu testen. Aber also gut, ich weiß, dass ich eine sehr, sehr gute Gedächtnisleistung habe. Die hatte ich auch schon früher. Also ich konnte mir schon immer gut Geburtsdaten merken.
Sie hatten wahrscheinlich Mathematik-Leistungskurs, nehme ich an.
Ja, ich hatte Mathematik-Leistungskurs. Wobei ich gleich sagen muss, also ein gutes Gedächtnis hat nichts unbedingt mit Mathe zu tun. Also nur weil ich mir die Nachkommastellen der Zahl Pi merken kann, da muss man kein Mathe-Ass sein, sondern man braucht eher so viel Fantasie, Kreativität. Man muss sich gerne Geschichten ausdenken.
Als Gedächtniskünstlerin sind Sie regelmäßig auch bei Meisterschaften und Wettbewerben. Sie haben im Juli bei den Gedächtnismeisterschaften in Tuttlingen teilgenommen, waren jetzt in London. Können Sie uns mal mitnehmen zu so einem Wettbewerb? Wie sieht das aus?
Ja, also das Schöne erstmal am Wettbewerb ist, dass wirklich Leute aus der ganzen Welt sich treffen, also auch in Tuttlingen. Da waren jetzt nicht nur Deutsche dabei bei den deutschen Meisterschaften, sondern es waren auch offene Meisterschaften. Da waren Leute aus Aserbaidschan, aus Italien, aus Österreich. Also man trifft diese Leute immer wieder in verschiedenen Orten. Und so ein Wettbewerb, da geht es nicht nur um Zahlen, sondern da werden verschiedene Disziplinen geprüft, in Anführungszeichen. Also es ging los mit Namen und Gesichtern. Das heißt, man kriegt dann Fotos gezeigt von Leuten und da stehen dann internationale Namen drauf. Also es ist schon recht herausfordernd, muss ich sagen. Es ist nicht meine beste Disziplin.
Es geht dann auf Schnelligkeit, sich wahrscheinlich um so mehr Namen mit Gesichtern merken zu können.
Genau. Und das ist die Schwierigkeit ist, dass es eben internationale Namen sind. Ab und zu ist auch mal ein deutscher Name dabei, aber gerade aus dem asiatischen Raum, die Namen sind teilweise sehr schwierig und die Fotos sind auch manchmal hat man das Gefühl, dass Drillingspaare irgendwie abfotografiert sind. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, um in den Wettbewerb zu starten und da reinzukommen.
Ja. Was ist für Sie die, das war jetzt eine schwierige Disziplin, was ist für Sie die leichteste Disziplin? Wahrscheinlich das Pi-Memoieren heißt es, glaube ich, bei Ihnen, Ihre Disziplin, ne?
Genau, also Pi, also bei, in Tuttlingen hat jetzt der Pi-Wettbewerb oder die Nachkommastellen haben keine Rolle gespielt. Aber es gibt zum Beispiel eine Disziplin, da muss man sich so viel Zahlen merken, wie es geht, in 30 Minuten. Da hatte ich 770 geschafft bei den deutschen Meisterschaften und das ist sowas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht.
Und das haben Sie eben schon mal gesagt, es kommt viel mehr auf Fantasie als auf Mathematik an. Inwiefern?
Ja, jetzt als Beispiel für die Zahlen, für die 30 Minuten Zahlen. Wenn man sich dann so eine Zahlenreihe merken möchte, habe ich quasi eine Methode, die heißt Loki-Methode. Und da lege ich quasi die Zahlen als Bilder auf verschiedene Punkte ab, aus der Vergangenheit, markante Punkte. Und jetzt für diese 30 Minuten Zahlen habe ich eine Reise, die ich vor einem Jahr gemacht habe in den USA. Und da habe ich dann verschiedene Punkte, tolle Erlebnisse, die ich dort hatte. Und dort wird dann Zahl für Zahl abgelegt. Und ich habe diese Reise, die fühle ich dann nochmal so richtig mit. Diese ganzen Erlebnisse, diese Emotionen, Zelten im Grand Canyon und so weiter. Und das spüre ich dann alles. Und da kann ich mir dann so quasi die Zahlen merken.
Also Sie begeben sich auf eine Reise, wenn Sie diese Zahlen memorieren.
Genau.
Was wäre denn jetzt, wenn wir ein paar Zahlen einfach mal rausgreifen? 69 ist was für ein Bild?
Die 69 ist das Yin- und Yang-Zeichen. Also und dann kommt immer wenn die 69 auftaucht, dann ist immer irgendwo dieses Yin- und Yang-Zeichen abgebildet.
77.
77 ist meine Schwägerin, die ist 1977 geboren. Die ist dann mit meinen zwei kleinen Neffen, das sind Zwillinge, ist immer mit den Zwillingen unterwegs. Und
je länger die Zahl wird, 2500, wird dann auch das Bild länger?
Also ich sag mal, 2500 würde ich mir jetzt einteilen in die 20 und in die 05. 20 ist eine Schulkameradin aus der Schule, mit der ich in die Grundschule gegangen bin. Das wäre der erste Punkt. Und 05 ist für mich Papst Benedikt, weil er 2005 Papst geworden ist und das ist dann der Papst. Also ich teile, also je länger die Zahlenreihe dann wird, ich teile die Zahlen dann immer in Doppelziffern ein.
Und wie viel ist das letztendlich, wie viele Personen brauchen Sie dann, um diese, Sie sind glaube ich bis auf 11.104 Nachkommastellen gekommen bei der Zahl Pi. Das sind auch unendlich viele Personen.
Also die Personen sind quasi 100 Stück, weil ich habe von 00 bis 99 für jede Doppelziffer eine Person. Nur die Route wird halt dann dementsprechend lang. Also es sind dann 11.000 Zahlen und dafür habe ich 5.500 Routenpunkte insgesamt.
Was ist Ihr größter Triumph gewesen bei einer Gedächtnismeisterschaft? Sie sind jetzt gerade auch in London gewesen. Wie lief das?
Also das Turnier in London lief sehr, sehr gut. Ich bin Zweite in der Gesamtwertung geworden.
Glückwunsch.
Dankeschön. Und habe insgesamt, also das war in drei Teile eingeteilt, dieses Turnier. Da wurden die Disziplinen in verschiedene Kategorien eingestuft und dann wurde ich nochmal zweimal Zweite und einmal Dritte und bin quasi mit mehreren Medaillen nach Hause gegangen. Und das hat sich sehr gut angefühlt.
Was war die größte Herausforderung im Wettbewerb, wo Sie vielleicht gedacht haben, jetzt könnte es gerade mal kritisch werden?
Ja, sind gerade diese Disziplinen, wo man sehr schnell memorieren muss. Also sowas wie Speedcards zum Beispiel, da weiß man...
Oh, was bedeutet das?
Speedcards ist ein Kartenspiel, ein Pokerkartenspiel von Karo Ass bis Karo 2 bis Kreuz Ass. Und das muss man so schnell wie es geht quasi memorieren. Und da geht's halt auf die Zeit drauf an, da muss man hochkonzentriert sein, auf den Punkt genau. Und das ist halt was, ja, sehr, sehr aufregend. Und da habe ich immer ziemlich viel Aufregung davor. Und dementsprechend, ich habe jetzt bei dem Wettbewerb 78 Sekunden gebraucht dafür. Ist okay, die Leistung. Ich wollte mich eigentlich verbessern. Also ich habe es schon mal ein bisschen schneller geschafft, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden damit gewesen.
Aber das können sich die meisten von uns überhaupt nicht vorstellen, also unglaubliche Leistungen. Was macht Ihnen daran Spaß? Viele würden sagen, das ist ja eine totale Qual.
Ja, das Schöne ist einmal, also auch bei den Karten ist es so, dass es nicht einfach nur eine Kreuz 10 ist, sondern die Kreuz 10 ist bei mir Barack Obama. Dass ich einfach Leute auf dieser Route ablege. Und bei Speedcards zum Beispiel habe ich eine Route gemacht bei meiner Oma, also durch das Haus von meiner Oma. Und meine Oma ist jetzt leider vor einem halben Jahr gestorben. Aber irgendwie werde ich jetzt immer in meinem Leben das Haus in Erinnerung haben. Da, wo sie immer gesessen hat, wo sie in der Küche irgendwie alles vorbereitet hat, wenn wir zusammen Kaffee getrunken haben. Und das ist halt irgendwie das Schöne, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Und dann kann es halt natürlich auch passieren, dass dann mal Angela Merkel auf der Toilette von meiner Oma sitzt oder so, weil zufällig da gerade der Routenpunkt ist und da die Karte ist.
Ja. Müssen die Routen ganz besonders gewählt sein, damit Sie sich das auch gut wählen können? Besonders schräg, wenn Sie jetzt gerade sagen, Angela Merkel sitzt auf der Toilette ihrer Oma?
Ja, also es müssen auf jeden Fall verschiedene Punkte sein, die sich schon voneinander unterscheiden. Und ja, je verrückter es halt ist, umso einfacher ist es, sich das zu merken.
Ja. Und wie war das, als Sie dann bei der 1105. Zahl dann etwas Falsches eingegeben hatten im Wettbewerb? Haben Sie das dann gleich registriert? Da ist irgendwas falsch?
Also bei dem Pi-Wettbewerb kommt es wirklich darauf an, auf die Konzentration bei der Wiedergabe, gar nicht mehr auf das Memorieren, weil die Zahlen sitzen eigentlich, sondern da geht es darum, dass ich wirklich hoch konzentriert sein muss, um keinen Zahlendreher drin zu haben. Also ich habe dieses Jahr nochmal beim Wettbewerb teilgenommen, da hatte ich nur 9.833 Nachkommastellen und bei der 9.834. gepatzt und hätte der beste Freund, der Vater von meiner besten Freundin im Wartezimmer von meinem Arzt sitzen müssen, aber es war Uli Hoeneß, hatte ich hingeschrieben und ja, das ist dann halt ein Konzentrationsfehler.
Wenn Sie als Gedächtniskünstlerin zur Arbeit kommen ins Polizeikommissariat in Frankfurt. Gibt es da schon besondere Reaktionen, weil die Leute wissen, die kann sich die Dinge ganz besonders gut merken?
Ja, auf jeden Fall. Also ich höre auch immer, wenn ich mal was vergesse, ja, wie könnte dir das passieren? Und
Gibt's auch gar nicht.
Ja, genau.
Ja, inwiefern nutzt Ihnen das auch was bei der Arbeit? Ich könnte mir vorstellen, dann Verdächtige, Nummernschilder oder irgendetwas können Sie sich ganz besonders gut merken.
Ja, einmal freuen sich viele Bürgerinnen und Bürger, weil ich kenne wirklich den Streckennetzplan von dem Rhein-Main-Verkehrsbund komplett auswendig. Also ich weiß, mit welcher U-Bahn, welchem Bus man von A nach B kommt. Da freuen sich besonders die Leute immer, wenn...
Sie kann man immer fragen.
Ja, wenn sie nach dem Weg fragen, ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und ansonsten nutze ich natürlich auch, wenn ich Kennzeichen mir merken muss oder bestimmte Namen bei Aufklärungen. Da nutzt es schon sehr, sehr viel.
Haben Sie ein konkretes Beispiel, wo das was gebracht hat?
Ja, ich habe zum Beispiel, wir hatten das schon einige Jahre her, 3 Jahre her ungefähr, eine Wohnungsdurchsuchung und ich hatte danach einen Bericht geschrieben. Dann kam es zu Gerichtsverhandlungen und der Richter wollte ganz andere Details wissen, die nicht im Bericht gestanden haben, aber ich konnte mich daran noch erinnern, an so gewisse Dinge. Und das war zum Beispiel ein Ding, wo ich sage, da hat mir mein Gedächtnis was gebracht.
Die Neurowissenschaft sagt ja, dass das Hirn vor allen Dingen damit beschäftigt ist, Dinge zu vergessen, weil ansonsten wären wir komplett überfordert. Ist das bei Ihnen vielleicht dann anders strukturiert, weil Sie sich so viel merken können?
Ja, wobei, also ich vergesse auch schon vieles. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht vergesse. Ja, ich merke das zum Beispiel, wenn ich einen Monat im Urlaub war, mich einloggen will am PC und mein Passwort nicht weiß. Also sowas passiert mir auch ab und zu mal. Ja.
Was Sie dann ja auch wiederum menschlich macht und die Kollegen genau. Wahrscheinlich auch froh sind, dass es Ihnen dann auch so geht.
Ja.
Stimmt die Legende, dass Sie sich mit Ihrem Freund am Telefon auch regelmäßig so 100 Nachkommastellen der Zahl Pi aufsagen?
Ja, also wir haben uns er hatte auch bei dem Wettbewerb teilgenommen, in einer anderen Disziplin, bei dem Pi-Wettbewerb. Und wir waren in der Woche vorher in Hamburg gewesen und sind durch die Straßen und jeder hat immer 5 Zahlen genannt und der nächste die 5 Zahlen. Ja, das war schon ein bisschen verrückt.
Also man sagt ja in Partnerschaften, das, was sich ergänzt, ist gerade so gut. Ist da dieses Hobby der Gedächtnismeisterschaft oder des Memorierens ganz besonders gut geeignet vielleicht?
Ja, auf jeden Fall. Also das Schöne ist, dass man sich austauschen kann, dass man sich gegenseitig anspornen kann, sich verbessern kann, trainieren kann und der andere versteht auch, warum man das macht und kann es nachvollziehen, unterstützt das Hobby. Ist auf jeden Fall was sehr Schönes.
Ja. Er kommt aus Kopenhagen. Gibt es genau. Nationalitäten, die ganz besonders gut sind bei Gedächtnismeisterschaften?
Also in Deutschland gibt es schon sehr, sehr gute Gedächtnissportler und aus dem asiatischen Raum kommen auch sehr, sehr gute und ich kenne auch sehr, sehr ambitionierte Amerikaner.
Ja. Woran liegt das? Kann man das so von den Nationalitäten irgendwie festmachen?
Also ich habe nur mal gehört, dass zum Beispiel in der Mongolei ja in der Schule schon das als Schulfach gibt, Gedächtnissport, und dass sie schon von klein auf irgendwie damit konfrontiert werden mit gewissen Techniken und dass es da halt sehr, sehr gefördert wird.
Susanne Hippauf, wer sich mehr als 11.000 Nachkommastellen der Zahl Pi merken kann, hat doch vielleicht auch den ein oder anderen Tipp für die SWR1-Hörerinnen und Hörer, sich Dinge besser merken zu können. Sie haben eben mal gesagt, ja, Passwörter vergessen Sie auch schon mal. Wie ist es bei einer PIN-Nummer, weil das Zahlen sind? Ist es besser?
Ja, also Pinwort, also Zahlen kann ich mir sehr, sehr gut merken mit meiner Methode, Zahlen in Personen zu wandeln, umzuwandeln. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine PIN-Nummer sich merken will, man muss jetzt nicht unbedingt Doppelziffern umwandeln, sondern man könnte zum Beispiel, wenn man sich eine PIN-Zahl, nennen Sie mal, vielleicht 1, 3, 5.
Die schlimmste oder? Ist ja 1, 2, 3, 4. Die ja, soll man okay. ja überhaupt nicht nehmen. Also, ja, wir nehmen oder, jetzt mal die schlimmste.
Ja, genau, 1, 2, 3, 4. Da könnte man die 1, sieht ja ein bisschen aus wie eine Kerze, die 1 zu einer Kerze machen. Die 2 sieht aus wie ein Schwan. Die 3 wie ein Dreirad. Und die 4, ja, auf allen Vieren vielleicht ein Hund oder so. Und dann legt man quasi diese 4 Ziffern auf 4 markante Routenpunkte ab. Jeder kennt es. Die Haustür, der Flur, Badezimmer und Wohnzimmer.
Ich hatte jetzt die Kerze auf den Schwan gesetzt, aber das würde dann nicht gehen.
Ja, das könnte man machen, wenn die Kerze und der Schwan auf einem Routenpunkt zum Beispiel ist. Okay. Aber so würde ich jetzt die Kerze vor die Haustür stellen. Die brennt dann oder zündet vielleicht die Haustür an. Dann merkt man sich das vielleicht noch deutlicher. Der Schwan läuft durch den Flur und das Dreirad steht auf der Toilette und der Hund bellt im Wohnzimmer. Und dann kann man sich 1, 2, 3, 4 merken.
Im Prinzip sind es also Eselsbrücken, womit das Ganze dann auch einfacher wird. Ja. Heißt aber, man muss sich auch immer regelmäßig Zeit nehmen, weil normalerweise rauschen so Zahlen ja auch an uns vorbei. Das ist bei Ihnen nicht so.
Ja, mittlerweile verbinde ich wirklich Zahlen mit den Personen. Wenn ich die Zahlen dann lese, Hausnummern lese oder Kennzeichen lese, ich lese dann immer die Person daraus.
Wenn Sie jemand Neues kennenlernen, worauf achten Sie dann?
Also wenn es darum geht, sich Namen zu merken, einmal geht es darum, hat die Person irgendwas Markantes an sich, wie ich es mir besser merken kann, oder kenne ich den Namen vielleicht schon, wenn sich jetzt jemand vorstellt, ich heiße Ursula, gut, ist jetzt nicht der gängigste Name, aber dann denke ich vielleicht an Ursula von der Leyen und kann dann vielleicht eine Kombination herstellen und mir dann dadurch den Namen von der Person merken.
Also wieder diese Eselsbrücke.
Genau.
Gedächtnissport klingt ja so ein bisschen nach Kreuzworträtsel, nach Sudoku. Was ist das für eine Szene?
Also die Szene ist sehr, sehr bunt gemischt. Also von, in Anführungszeichen, wie man sie so schön nennt, Nerds bis ganz, ja, ich meine... Also es sind ganz gemixte Leute. Wir haben einen dabei, der macht ganz, ganz viel Sport, ist Marathonläufer. Und also es ist wirklich bunt gemixt, von jung bis alt.
Was ist so der jüngste Teilnehmer bei den Meisterschaften, wo Sie jetzt gerade waren?
Gut, es gibt ja auch Kinder, die das machen. Also das sind dann bis 14 Jahre im Grundschulalter. Und bei dem Pi-Wettbewerb war zum Beispiel einer, der war über 90. Und das ist halt das Schöne, dass sich alle treffen und alle dem gleichen Hobby nachgehen.
Ja, und Sie sind zuständig für mehr als 50 Mitarbeiter im Polizeipräsidium Frankfurt. Was zunimmt in der Kriminalstatistik, sind Kriminalität bei Zuwanderern, Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung und Angriffe auf Polizisten. Kriegen Sie das im täglichen Leben bei der Arbeit auch zu spüren?
Also ich arbeite ja im Führungs- und Lagedienst, bin da eher im administrativen Bereich, Personalführung tätig. Deswegen habe ich mit Zahlen und Fakten weniger zu tun.
Und dass dieser Beruf des Polizisten, der ja früher eine große Anerkennung erfahren hat und jetzt gibt es diese Angriffe auf Polizisten, inwiefern spielt das bei Ihnen eine Rolle?
Also ich persönlich, so von meiner subjektiven Wahrnehmung, was ich spüre ist, also ich finde nach wie vor ist er sehr anerkannt, der Beruf, und ja, alles andere könnte ich auch nur aus der PKS, also aus der polizeilichen Kriminalstatistik, herauslesen und kann dazu leider auch nicht mehr sagen.
Ja, da gibt es wahrscheinlich auch Auflagen bei Ihnen, wozu Sie sich äußern dürfen und wo nicht.
Ja, beziehungsweise es gibt ja einmal im Jahr dann die Pressekonferenz von unserem Polizeipräsidenten. Da werden alle Zahlen sauber aufgearbeitet. Und wie gesagt, es ist jetzt alles eher so die subjektive Wahrnehmung, die ich habe. Und es würde nicht das widerspiegeln, was vielleicht die Realität ist.
Was hat für Sie persönlich denn diesen Beruf so attraktiv gemacht?
Also schon von klein auf, schon im Kindergarten habe ich schon immer Polizei gespielt. Ich weiß noch, als ich dann irgendwie in der Grundschule war, mit meinem besten Freund sind wir dann in verbotener Weise in irgendwelche Häuser gegangen, die gerade neu gebaut wurden, und haben dann gespielt da drinne. Und es war für mich irgendwie ein großer Traum, zur Polizei zu gehen.
Und wie haben Sie diesen Traum verwirklicht? Welche Herausforderungen gab es dabei?
Ja, es gibt ja dann den Einstellungstest bei der Polizei da ist dann auch ein Intelligenztest dabei, ein Sporttest, auf den man sich vorbereiten muss. Also ich war dann Bankdrücken, habe ich trainiert dafür, ich war viel laufen gewesen und noch eine Gruppendiskussion. Genau.
Und wenn Sie jetzt über die Jahre schauen, wie sich der Beruf verändert hat, wie war das von Traumberuf, den Sie erreicht haben? Ist es das immer noch?
Also ich würde nicht sagen, dass der Beruf sich verändert hat, sondern man selbst entwickelt sich ja weiter und ich habe mich auch weiterentwickelt. Also am Anfang war es mir sehr, sehr wichtig, draußen auf der Straße zu sein, Dinge zu erleben und mittlerweile bin ich eher so weit, dass ich Verantwortung übernehmen möchte und selbst Dinge in die Hand nehmen möchte und gar nicht mehr so draußen, ja, auf der Straße arbeiten muss.
Wie schaffen Sie es, auch junge Menschen für diesen Beruf zu begeistern?
Ja, also auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr schöner Beruf. Das Schöne am Polizeiberuf ist, dass man wirklich sehr, sehr viel Abwechslung hat. Also vom Hundeführer über die Kriminalpolizei. Es gibt so viele Dinge, die man tun kann. Und selbst wenn man irgendwann einen Teil satt hat, kann man immer noch wechseln und was anderes machen. Und das ist wirklich das Schöne an dem Polizeiberuf.
Sie strahlen jetzt wirklich, wenn Sie über Ihren Beruf sprechen. Dennoch fehlen ganz viele Polizisten. Was glauben Sie, was ist die Ursache?
Das ist eine gute Frage. Also nach wie vor haben wir trotzdem noch sehr, sehr viele Bewerber oder wir bieten ja auch Schülerpraktika an bei uns. Die sind überlaufen und es gibt viele Interessenten. Natürlich ist die Nachfrage auch in den letzten Jahren mehr gestiegen an Polizisten, also nicht nur in Hessen und Baden-Württemberg, sondern auch bundesweit. Und dadurch gibt es, denke ich zumindest, dass es vielleicht so eine Konkurrenz dann auch gibt. Aber ich denke, dass es schon noch sehr, sehr viele Bewerberinnen und Bewerber gibt, die da interessiert sind. Es ist ja auch ein schöner Beruf.
Als Gedächtniskünstlerin, was ist da Ihr nächstes Ziel? Was haben Sie sich vorgenommen?
Ja, einmal möchte ich im Pi-Wettbewerb den deutschen Rekord wieder knacken. Also 2018 hatte ich mit 11.104 Ziffern den Rekord, den deutschen Rekord. Und der ist aber mittlerweile wieder geknackt worden mit über 15.000 Zahlen und ich möchte mir den deutschen Rekord wiederholen.
Schon so ein Reiz, sich dann wieder was zurückzuholen.
Auf jeden Fall,
ne?
Ja.
Wie weit kann das denn überhaupt noch gehen? Gibt es da irgendwann eine Grenze? Weil die Zahl ist ja unendlich.
Also die Zahl ist unendlich, es ist viel Luft nach oben. Also es gibt der beste Mann der Welt, der hat über 70.000 Ziffern. Also ob ich so weit kommen werde, ist eher fraglich, aber so Step by Step sich vielleicht mal an die 20.000 Nachkommastellen heranarbeiten.
Allein das dauert schon wie viele Stunden?
Also ich hatte jetzt für die 11.104 5,5 Stunden gebraucht, weil ich wirklich keinen Fehler machen wollte.
Und wenn Sie jetzt eine Woche lang diese Kommastellen der Zahl Pi nicht mehr durchgegangen sind, ist das etwas, was Sie merken, wie beim Klavierspielen, dass man dann plötzlich langsamer wird?
Ja, also es kann auf jeden Fall, wenn Sie mich jetzt darum bitten würden, alle Zahlen aufzusagen, hätte ich wahrscheinlich schon Dreher drinne. Das heißt, man muss sie auch schon wiederholen, um es komplett zu machen. Aber ich sag mal so, die ersten 1.000 werde ich wahrscheinlich erstmal nicht vergessen.
Wie viel Zeit geht da zum Üben drauf?
Also kurz vor dem Wettbewerb immer sehr, sehr viel Zeit. Also da trainiere ich schon täglich mindestens eine Stunde und gehe die Zahlen durch. Es gibt mittlerweile auch Apps fürs Handy, kann ich in der S-Bahn sitzen und trainieren und kann dadurch die Zeit irgendwie verwenden.
Gibt es da Unterschiede bei den Teilnehmern zwischen den Geschlechtern?
Ja, also ich stelle fest, generell jetzt auch bei dem Pi-Wettbewerb oder auch bei den Gedächtniswettbewerben sind weniger Frauen dabei als Männer.
Man sagt ja allgemein, Wettbewerb ist so ein Thema, was die Männer mehr interessiert. Liegt es daran? Was ist Ihre Spekulation?
Ja, es könnte durchaus sein, dass Männer irgendwie ambitionierter sind, an Wettbewerben teilzunehmen. Ja, eigentlich sehr schade, dass nicht viele Frauen teilnehmen, weil es ist ja nicht so, dass Männer intelligenter sind oder so. Ja, deswegen kann ich eigentlich nur jede Frau, die jetzt zuhört und Lust bekommen hat, ja.
Ja, haben Sie es schon mal geschafft, Freundinnen auch zu begeistern, die jetzt auch mit beim Gedächtnissport sind?
Leider noch nicht, nein.
Woran mag das liegen?
Ja, das sind irgendwie, also gerade bei meinen Freundinnen geht so das Interesse auseinander. Die freuen sich natürlich und finden das eher unfassbar, was ich mache. Aber das Interesse, irgendwie ist kein Interesse vorhanden.
Ja, es klingt nach einem Hobby, was auch mit sehr großer Arbeit verbunden ist. Ist es das?
Also es geht, es ist ja, also ich würde es nicht als Arbeit nennen, weil es macht ja sehr, sehr viel Spaß. Also gerade jetzt auch für diese Turniere mit den unterschiedlichen Disziplinen. Es macht ja Spaß, dann unterschiedliche Dinge zu machen. Und aber klar, wenn man irgendwas erreichen will oder an einem Ziel arbeitet, jetzt haben wir wieder das Wort, dann geht natürlich auch viel Zeit dafür verloren. Nicht, aber es kostet halt auch ein bisschen Zeit. Ja.
Wenn Sie an Gedächtnismeisterschaften teilnehmen, wie groß ist denn eigentlich dann die Konkurrenz?
Also bei den French Open tippe ich, das wird sehr umworben. Da könnten so 20 bis 30 Teilnehmer auf jeden Fall dann da sein, aus der ganzen Welt.
Da kennen Sie wahrscheinlich schon so Ihre größten Konkurrenten, oder?
Ja, also das wird sehr, sehr gut besetzt sein. Also in London waren eher weniger, also waren nicht viele Leute dabei, die besser waren als ich. Und da kann es schon sein, dass auch viele dran teilnehmen, die auch in Tuttlingen jetzt teilgenommen haben. Und da ist die Konkurrenz sehr, sehr groß. Aber mir macht es Spaß, daran teilzunehmen. Ich möchte meine Leistung verbessern. Und dann mal schauen, was am Ende bei rauskommt.
Was gibt es denn eigentlich für Teilnahmebedingungen, wenn man dabei sein möchte? Wenn jetzt ein SWR1-Hörer oder Hörerin sagt, ach, ich probiere das einfach mal aus.
Also im Prinzip einfach anmelden. Das kostet eine gewisse Gebühr. Und einfach mal ausprobieren. Also im Prinzip haben viele so angefangen. Die haben sich einfach angemeldet für eine Meisterschaft. Da gibt es keine besonderen Hürden. Und dann einfach mal ausprobieren, wie weit komme ich, wie gut bin ich und sich vielleicht auch Techniken von anderen dann abgucken.
Aber bevor Sie nach Pfinstal gegangen sind und dann gleich den Vizetitel geholt hatten, hatten Sie sich da vorher mal umgeguckt in dieser Szene und auch sich klar gemacht, was Sie dort bei einem Wettbewerb erwartet?
Ja, das gibt ja auch Homepages und Websites und da steht dann drinnen, welche Disziplinen da sind. Und da konnte ich mich halt darauf vorbereiten. Ja, aber ich wusste noch sehr, sehr wenig darüber. Es war sehr aufregend alles am Anfang. Wie läuft sowas ab? Ohne Routine ist es natürlich wesentlich schwerer oder wesentlich schwieriger als jetzt. Jetzt weiß ich, wie der Ablauf ist, kann ganz entspannt dann dorthin. Natürlich, wenn man zum ersten Mal teilnimmt, ist es eine ganz andere Herausforderung.
Aber die größte Gefahr ist ja vermutlich dann aus der hohen Konzentration rauszukommen. Wenn da nur einer einen Stift fallen lässt, ist man doch vermutlich schon raus, oder?
Ja, deswegen, ich habe... Oder jeder Teilnehmer hat in der Regel Kopfhörer auf gegen Lärmschutz und dass man sich wirklich nur auf sich selbst konzentrieren kann oder konzentriert und dann auf gar keinen Fall rauskommt. Aber gerade auch der Gedächtnissport, da übt man halt auch Konzentration und konzentriert zu sein.
Wo gucken Sie hin oder haben Sie die Augen zu?
Ich gucke ja aufs Blatt, was ich memorieren muss. Eigentlich fängt es immer so an, eine Minute Konzentrationszeit, der Countdown läuft dann. Und dann geht's los mit 15 Minuten einprägen, dann werden die Blätter umgedreht und dann kommt's zu der sogenannten Recall-Phase. Und dann kann man so viel wie, oder sollte man so viel wie es geht, dann niederschreiben.
Gibt es dann auch Figuren oder Gesichter, wo Sie dann, ich sag mal, eine besondere persönliche Beziehung zu haben, die Ihnen zum Sieg verholfen haben oder vielleicht auch bei der Niederlage, dann entwickelt man ja vielleicht so ein besonderes Verhältnis.
Also zu den Fotos, die dann abgebildet sind. Ja, also manchmal ist es so, manchmal sind da Namen wie Garcia zum Beispiel, war im letzten Wettbewerb. Eine Freundin von mir, das ist der Nachname und dann habe ich dann Geschichten verbunden. Das ist ihre Adoptivtochter, die dann in die Familie heiratet. Und so stelle ich mir dann quasi Eselsbrücken her.
Würde es Sie reizen, auch wenn Sie sagen, es braucht besonders viel Fantasie? Ich denke gerade, vielleicht wären Sie eine gute Autorin, irgendwann mal ein Buch zu schreiben.
Also es war schon immer einer von meinen größten Träumen, ein Buch zu schreiben. Ja, also es wäre schön, wenn ich irgendwann mal die Zeit finden würde dafür, weil ich habe wirklich viel Fantasie. Vielleicht müsste ich vorher nochmal einen Schreibkurs besuchen, wie man sowas aufbaut. Aber sowas auf jeden Fall würde mich sehr, sehr reizen.
Welcher Handlungsstrang käme so ungefähr mit vor in der Geschichte? Sie haben wahrscheinlich schon was im Kopf.
Ja, es ist eher, geht in Richtung Liebe und Komödie. So eine Mischung aus einem witziger Liebesroman.
Das, was in Hollywood am besten läuft.
Genau.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute. Susanne Hippauf.
Eins gehört.